3 Fußfrei, der Tierfamilie-Podcast mit Peter Slavin.
Aber mich hat auch die Stadt interessiert, mich hat das Fortgehen interessiert, mich hat das Leben interessiert und mich hat nur begrenzt interessiert, was mir alte Burgschauspiele erzählen, wie sie mir eine Tür auf der Bühne.
Das kann man sich gar nicht vorstellen. Früher gab es kein Smartphone.
Das heißt, man konnte die Kinder nicht tracken oder mit ihnen telefonieren. Wer immer erreichbar war, gehörte zum Personal.
Willkommen bei der neuesten Folge des TV-Media-Podcasts Erste Reihe Fußfrei. Ich bin heute im Hotel Gilbert im 7. Bezirk und vis-à-vis von mir sitzt Fritz Karl.
Servus.
Freut mich sehr, dass wir uns persönlich treffen dürfen. Wenn dieser Podcast erscheint 3 Tage später der neueste Maiberger-Film. Maiberger ist diese Krimireihe von Servus TV, wo Fritz Karl den Kriminalpsychologen spielt, der auch Zauberer ist, Hobby-Zauberer. Ja. Und jetzt gibt es 2 neue Spielfilmlange Folgen, dann auch in der ARD zu sehen, aber zuerst Servus TV. Und der erste Fall heißt Tod am See und das Drehbuch schrieb ein gewisser Friedrich Anton Karl. Ich habe jetzt ganz viele Fragen. Wer ist Friedrich Anton Karl?
Friedrich Anton Karl ist eigentlich mein Name. Ich bin Friedrich Anton, ist Fritz Karl als Schauspieler und Friedrich Anton Karl als Autor und habe zum ersten Mal sozusagen ein Drehbuch geschrieben. Mhm. Und es kommt eigentlich daher, weil ich immer ein großer Moserer bin oder so. Also,
die beschwert hast über Stories
oder wie? Beschwert habe gar nicht so, weil ich habe es ja gedreht und ich drehe nur Sachen, hinter denen ich dann auch stehe. Aber trotzdem habe ich gedacht, okay, möchte ich mal selber probieren. Also wenn man irgendwie da immer Diskussionen führt, dann muss man mal irgendwie auch hier zeigen, kann man es denn besser oder sonst heißt es jetzt die Klappe und bleibst halt nur bei deinem Teil und sozusagen bei deinem Schuster bleib bei deinem Leisten.
Ja,
sozusagen.
Respekt, oder? Das ist raus aus der Komfortzone somit, oder?
Aber raus aus der Komfortzone, wir leben, also das muss man sowieso machen. Also ja. Wenn du als Schauspieler oder als Künstler glaubst, du kannst in deiner Komfortzone bleiben, dann bist du Verwalter deiner Sache, ja, im besten Fall. Und wenn man Glück hat und wenn man eine gute Sache verwaltet, eine gut gehende Grimassenschneiderei verwaltet sozusagen, dann kommt man vielleicht lang damit durch oder auch zur Pension. Aber die Frage ist, ob das denn Spaß macht oder nicht. Aber ich glaube, dass man raus muss aus seiner Komfortzone, sich breit aufstellen muss, immer wieder neue Sachen, neue Medien ausprobieren muss. Wir machen sehr viel auf Insta auch, nicht? Ja. Also meine Frau und ich.
Sehr lustig übrigens, ja.
Dankeschön. Ja, wir haben auch großen Spaß. Daraus entwickeln sich dann auch Dinge wie den Abend, den wir machen, der Beziehungsstatus erledigt heißt. Oder Kochbücher oder sonst irgendwas. Lauter Dinge, also die aber alles Spaß machen, wo man aber rausgeht und Dinge ausprobiert und sich nicht sicher ist, funktioniert es oder nicht, oder sich einfach stellt. Ja. Und genauso war das mit diesem Drehbuch und ich habe das hab gesagt, also ihr müsst mir da überhaupt nichts jetzt irgendwie zahlen oder ich schreibe auch kein Exposé oder kein Treatment, was man normalerweise macht, sondern ich schreibe ein fertiges Buch und ihr lest es dann und ihr sagt dann, ob sie das machen wollt oder nicht. Und ich bin überhaupt nicht beleidigt, oder wenn ihr sagt, ja, netter Versuch, aber doch eher nix. Und das war nicht so dann. Die haben das gelesen, fanden das toll. Ich habe gesagt, ich möchte aber da auch nicht mehr viel herumdiskutieren, das muss dann wer anderer machen. Also es gab auch keine großen Diskussionen mehr darüber, sondern es gab ein oder zwei Sitzungen, wobei ich nur bei einer dabei war. Ich habe gesagt, ich mache nur eine Sitzung, weil ich habe keine Lust irgendwie mit endlos mit Redakteuren zu diskutieren.
Also, weil es ja mehrere Fassungen gibt.
Ja, das mache ich aber nicht. Ja. Das ist einfach deswegen, weil ich habe einen Film im Kopf und dann schreibe ich den auf und das war's dann, ja. Es gab eine Anmerkung, man sagte, man hätte da gerne eine neue Figur drinnen, also jetzt nicht die Kommissarin, so. sondern Direktorin Breuer und ob es da nicht ein Love Interest gibt, sage ich, super, da habe ich eine gute Idee. Passt, das war eher mal so in meinem Dings da drinnen. Und deswegen habe ich diese Figur reingeschrieben und sage, fein, das passt, bam, aus.
Aber auch spannend, weil der Maiberger hat jetzt eine neue Kommissarin quasi als Kollegin, das heißt, dass du diese Figur erfunden hast.
Ja, also Es gab ja vorher auch schon eine Kommissarin und ich habe eigentlich gewisse Sachen von der, das habe ich schon übernommen. Also das ist, also gewisse Charakterzüge habe ich übernommen und ich wusste ja damals, wie ich das geschrieben habe, wusste ich noch nicht, wer das spielt. Ja. Also das ist, ich habe das jetzt hier jetzt nicht auf eine, auf eine Schauspielerin hingeschrieben, oder ich habe das schon auf einen Charakter hingeschrieben, wo ich wusste, diese Kommissarin gibt es. Ich musste das natürlich dann ein bisschen adaptieren. Aber ansonsten kenne ich ja die Figuren, ich kenne ja den Ganzling, ich kenne die Gerichtsmedizinerin, ich weiß ja, wer da drin vorkommt, es ist das Stammensemble kenne ich und ich kenne natürlich den Mayberger, was mit der spricht, wo er hinschaut und was er tut. Das, es war für mich erstaunlich, das zu erleben, ja, weil da stellte sich bei gewissen Sachen gar nicht die Frage. Mhm. Weil das war dann einfach so, ja klar, der macht es dann so, ha, ein kleiner Zaubertrick jetzt, super.
Und er nervt ja gern, also zumindest, oder sagen wir so, die Ermittler sind dann oft ein bisschen genervt von ihm.
Naja, weil der natürlich das, der hält sich ja nicht in den Rahmen auf, in dem er eigentlich sein sollte. Weil als Kriminalpsychologe oder am Anfang ja Gerichtspsychologe bist du ja genau eingeschränkt, was du machen darfst und was du nicht machen darfst. Und der fängt dann plötzlich an, auf eigene Tour zu ermitteln und sozusagen, obwohl er weisungsgebunden ist und
eigentlich kein Polizist ist.
Eigentlich gar kein Polizist ist und einfach sagt, naja, aber glaubt er, das kann er machen und das im Sinne der Gerechtigkeit und im Sinne einfach auch seiner Neugier, um seine Neugier oder das zu befriedigen. Oder weil er ja immer irgendwo auch einen Kontakt zu den Leuten hat, so wie zum Beispiel, also weil er natürlich die Familie, zum Beispiel die Familie kennt. Also es gibt immer Anknüpfungspunkte, wie diese Figur da hineingerät. Das war auch für mich beim Schreiben so das Interessante, oder das ist auch so, dass man sich immer überlegen muss, das ist ja kein Ermittler, ja? Das ist ja kein Polizist oder kein Inspektor, ja? Sondern das ist jemand, der dazu geholt wird. Warum wird er dazu geholt? Oder warum gerät er in den Fall? Das ist einmal das Erste, was man sich bei dieser Figur überlegen muss. Mhm. Weil er kann ja sagen, so, grüß Gott, Mayberger, ich ermittle jetzt mit. Ja. Leider ist es nicht so einfach. Ja. Aber das war spannend, diese Erfahrung zu machen. Ja. Und es hat, wie gesagt, Hut ab vor jedem Drehbuchautor. Jetzt weiß ich, was das für eine Arbeit ist. Oder Drehbuchautorin, Entschuldigung, war schon ganz schlecht gegendert jetzt gerade. Also Hut ab vor diesen Menschen, die diesen Beruf machen und solche Sachen schreiben. Das ist viel Arbeit, es braucht viel Fantasie. Und wenn man das gut macht und ernsthaft macht, dann ist es wirklich eine schwere Arbeit, finde ich. Aber die Spaß macht. Also mir hat das riesen Spaß gemacht und schreibe weiter.
Nämlich noch dann, also es gibt ja zwei Fälle, den zweiten hast du jetzt nicht geschrieben.
Nein, den habe ich nicht geschrieben.
Das heißt, es geht weiter mit einem Drehbuch Mayberger oder anderes?
Den habe ich schon geschrieben.
Ist schon fertig?
Ist schon fertig. Ich habe es im Kopf gehabt, hatte die Zeit, habe es aufgeschrieben.
Reden wir nochmal kurz über Tod am See. Wir wollen natürlich nicht zu viel verraten, aber die Opfer werden gekreuzigt.
Ja.
Und das erste auch kopfüber. Wie bist du drauf gekommen?
Naja, gut, es gibt aus der Gegend, aus der ich komme, gibt es krude und brutale Bräuche.
Und,
ja, Salzkammergut. Salzkammergut, das zieht sich auch, glaube ich, ein bisschen ins Salzburgerische rüber. Und ins Steirische an, da gibt es den Brauch des Kreuzigens. Ja? Und das ist... ich bin damals knapp dem entgangen, weil ich gesagt habe, also man wird immer gekreuzigt vor einer Hochzeit, vor einer Heirat. Ja. Also der Bräutigam, das ist ein Junggesellenbrauch.
Mhm.
Aber jetzt muss man aufpassen, dass man nicht wirklich zu viel verrät.
Ja.
Aber es gibt so einen Junggesellenbrauch, das heißt das Kreuzigen. Das machen die junge Burschen, also wenn man Junggeselle ist. Und
du hättest es auch machen sollen, oder?
Ja, man wollte das bei mir auch machen. Ich habe gesagt, dann reise ich ja nicht einmal an, nicht? Weil man hatte schon eine Bahnschwelle für mich besorgt, die man auf die ich gebunden hätte.
Also.
Ja, also das ist, da gibt es immer wieder wirklich, also Auswüchse, das ist fürchterlich. Und ich kann mich noch erinnern, es war, wie ich Jugendlicher war, weiß ich jetzt noch, am Marktplatz, am Stadtplatz in Gmunden war ein Käfig aufgestellt und da saß einer drinnen, der war geteert und gefedert, der saß da in der Unterhosen drinnen, in der prallen Sonne.
Oh Gott.
Aber was, wusste das gar nicht und was man mir erklärt, was das für ein Brauch ist.
Wahnsinn.
Gibt es heute noch?
Ja, das glaube ich sofort, ja. Wenn du jetzt spielst, deine eigenen Sätze auch sagst und wir reden eben jetzt nochmal über Tod am See und dein Gegenüber deine Sätze sagt, warst du bei den Dreharbeiten so, dass du gedacht hast, hey, warte mal, wie ich das geschrieben habe, dachte ich eigentlich, dass du das anders sagen würdest.
Ist natürlich.
Das ja.
Natürlich. Aber falsch gesagt. Ja, der Text war doch richtig. Ja, aber entschuldige, aber nicht so. Nein. Ja, das ist so. Aber man muss ab dem Moment, muss man das abgeben. Das heißt, also ich habe das geschrieben und ich wusste, der Till Fransen macht Regie, ein Regisseur, dem ich großes Vertrauen, finde ich einen super Film gemacht, der zweite, der hat diese zwei Filme gemacht und hat das toll gemacht. Mit seinem Kameramann zusammen, man muss das abgeben. Ich sage, okay, der muss mich inszenieren, muss die anderen inszenieren, auch wenn ich das geschrieben habe und wenn ich eine Vorstellung habe. Aber das ist dann wieder the next step, ja. Also, das heißt aber jetzt nicht, dass ich Regie machen will. Überhaupt nicht. Weil das ist einfach so anstrengend. Und da muss man so viel wissen. Und da muss man, also ich bin wirklich ein fleißiger Mensch. Aber dazu reicht mein Fleiß nicht aus, dass ich Regisseur werde.
Sicher nicht, wer weiß, irgendwann.
Na, Wahnsinn. Das ist also von angefangen vom Casting, die Vorbereitungszeit, die Drehzeit und danach noch im Schnitt. So viel Zeit habe ich gar nicht. Das ist unglaublich. Und das muss man dann abgeben. Also ich habe das Buch geschrieben, ich habe eine Vorstellung gehabt, wie diese Figuren reden, wie sie agieren. Und wenn das der Regisseur dann anders inszeniert, bitte seine Schuld.
Ich würde noch gerne kurz mal über deinen Namen reden. Du heißt eigentlich Karl Friedrich, oder?
Nein, Friedrich. Friedrich Karl.
Friedrich Karl.
Friedrich ist der Vorname und Karl ist der Familienname. Und ich, aber seit ich diesen Beruf mache, also Fritz war immer der Abkürzung. Ja. Also man hat immer Fritz oder Fritzi. Früher Fritzi, als ich noch kleiner war, dann größer Fritz. Und wie ich dann Schauspieler wurde, habe ich wirklich überlegt, ob ich mich nicht Friedrich Karl nennen soll, also so wie ich heiße. Ja. Und dann war das aber so, dass jeder abgeraten hat davon, weil ich sage, wenn du je Filme drehen willst oder Fernsehen, Friedrich ist viel zu lang, das passt nicht drauf.
Echt?
Ich weiß nicht, wie der Trottel mir das gesagt hat, aber ich habe es geglaubt.
Der Herr Fritz Karl.
Ja, der Herr Fritz Karl.
Und ich habe dann gelesen, ich weiß gar nicht wo, du bist wegen unreifen Verhaltens vom Max-Reinhardt-Seminar geflogen. Willst du darüber sprechen?
Was? Nein, also über das werde ich nicht reden, aber ich war... Ich bin damals vom Land gekommen und ich war 16,5 oder 17, ich war das Baby dort. Ja? Also die Leute, die mit mir im Seminar waren, die waren alle 22, 23. Ich glaube, die Älteste war 27 oder sogar 30, würde heute gar nicht mehr sein. Heute nimmt man ja nur mehr um die 18, 19, 20 auf oder vielleicht jünger. Und ich hatte einfach wirklich andere Interessen. Ich wollte Schauspieler werden, gar keine Frage. Aber mich hat auch die Stadt interessiert, mich hat das Fortgehen interessiert, mich hat das Leben interessiert und mich hat nur begrenzt interessiert, was mir alte Burgschauspieler erzählen, wie sie mir eine Tür auf der Bühne öffnen. Hat mich weniger interessiert. Und es hat mich vor allem auch nicht wenn die Leute im Sprechunterricht waren, sind die alle rausgekommen in derselben Tonlage, in derselben Diktion und jeder hat gleich geredet. Und ich dachte, das ist komisch, oder? Da gab es dann immer so Sprachrhythmen, da tickt doch was, da ist doch eine Mamba. Und dann kamen die raus, da tickt doch was, da ist und jeder in der gleichen Tonlage, sogar die Frauen. Interessant. Aber ich war dann relativ viel unterwegs und habe war schon immer anwesend, ja, aber ich habe halt dann nicht so wirklich reingepasst, würde man sagen. Mhm. Ja. Und es gab so Disziplinsachen, wo man mich sozusagen auch ermahnt hat, und ich hatte dann eine Übertrittsprüfung, hieß das. Also in dem ersten Jahr sozusagen ist man ja fast wie auf Probe dort. Ich weiß nicht, wie das damals war, das so, ja. Und ich hatte einen Professor von mir geschätzt, der hieß Bruno Dalansky, ein hervorragender Schauspieler. War ein großer Schauspieler, hat tolle Sachen gemacht. Und ich muss dazu sagen, der hat mir diese Kontrollprüfung gegeben, und ich habe einen Witz gespielt, den mir vorher, 5 Minuten vorher, die Ernie Mangold erzählt hat. Ja, war natürlich völlig unvorbereitet, und dann haben die gesagt, also ich soll mir das nochmal überlegen. Und dann kam es zu einem disziplinären, also zu einem Zwischenfall während einem Fest auf dieser, in diesen heiligen Hallen. Ja. Und dann hat mir doch nahegelegt, dass das vielleicht, bin nicht ernsthaft genug, um ernsthafter Schauspieler zu sein. Aber was ich zu Bruno Dalansky sagen wollte, das wirklich Tolle, und deswegen ist das ein Mann, der mich wirklich lange begleitet hat. Ich bin rausgeflogen, und er kam in alle meine Vorstellungen, die ich gespielt habe, nachher.
Cool.
In die freien Gruppen, in der Josefstadt, der war immer da.
Super.
Und kam und sagt, na, das hat mir sehr gut gefallen. Der hat in mir, obwohl er mir diese Prüfung gegeben hat, obwohl er vielleicht der Grund war, warum ich raus bin, hat er in mir was gesehen. Und hat alle die Sachen, die ich nachher, auch ob das draußen war, im St. Marx da in, oder ob das in einer kleinen Kellerbühne war. Mhm. Der war bei jeder Vorstellung, hat er sich angeschaut.
Da kannst du stolz drauf sein eigentlich, oder warst du stolz drauf?
Ja, das hat mich sehr berührt. Mhm. Also das war, fand ich, toll.
Und der Moment, als du gegangen wurdest, wie gebrochen warst du da? Oder war das gar nicht so schlimm für dich damals?
War gar nicht schlimm für mich.
Nein? Hat einfach gepasst.
Das hat gepasst. Meine Eltern haben damals gesagt, pass auf einmal, du hast jetzt ein halbes Jahr Zeit, ja, bevor du da in Wien herumgammelst, ein halbes Jahr ist Zeit. Dann kommst du wieder zurück und arbeitest im Betrieb.
Mhm. Was wäre das gewesen? Was ist der
Betrieb? Meine Eltern hatten ein Restaurant. Also dann wäre ich in die Gastronomie, hätte ich dann müssen. Wollte ich nicht, ja. Mhm. Wollte ich nicht, absolut nicht. Mhm. Aber das war ein Ding. Also ich hatte sozusagen, aber ich habe dann angefangen zu spielen, in freien Gruppen zu spielen, Theater der Jugend zu spielen, und dann war ich mit 17,5 oder 18, habe ich zu meinen Eltern gesagt, ich bin selbstständig, brauche kein Geld mehr, verdiene mein Geld selber.
Ist aber schon Druck gewesen, ein halbes Jahr, es geht schnell vorbei.
Naja, aber da muss ich mir vorstellen, ich bin irrsig jung nach Wien, ja, also die wussten ja überhaupt, heute, das kann man, liebe Kinder, das kann man sich gar nicht vorstellen. Früher gab es kein Smartphone. Das heißt, man konnte die Kinder nicht tracken oder mit ihnen telefonieren. Wer immer erreichbar war, gehörte zum Personal. Also das war einfach nicht der Fall. Das heißt, man hat mir einmal in der Woche vielleicht gemeldet, oder hat man sich, die wussten gar nicht, was ich mache. Gott sei Dank wussten sie nicht, was ich mache, kann ich nur sagen. Das hoffentlich hören das meine Kinder nicht, die sind sehr brav, und ich möchte nicht, dass sie so leben, wie ich gelebt habe.
Trackst du deine Kinder?
Nein. Ich nehme meinen Kindern das Smartphone weg, wenn wir in den Urlaub fahren, weil ich sage, hey, ich möchte mit diesem Scheiß nichts zu tun haben. Also das ist einfach, das ist die Pest. Mhm. Ich habe ältere Kinder und jüngere Kinder. Und meine älteren Kinder haben die Pubertät erlebt ohne Smartphone. Und meine Jüngeren erleben sie mit Smartphone. Und das ist ein unglaublicher Unterschied. Mhm. Also was dieses Ding mit uns gemacht hat oder mit uns macht, da sind wir uns noch gar nicht, diese ganze Dimension, es ist echt, also es ist der Teufel, ich sage es echt.
Die Geißel der Menschheit, ja.
Fürchterlich, auch wenn du damit verantwortlich umgehst. Ich habe jetzt einen Artikel gelesen in der Süddeutschen, wo man verschiedene Regeln aufstellt, wo Wissenschaftler verschiedene Regeln aufstellen. Im Grunde genommen gibt keiner eine wirkliche Antwort darauf. Ja. Und du musst dich natürlich, ich habe eine Tochter, die ist jetzt 10, die möchte natürlich auch ein Smartphone. Ich sage, mit 10 kriegst du kein Smartphone. Ja. Und weil ich bin wirklich ein Anhänger dessen, dass man Social Media Sachen erst mit 14 oder 16, gibt es ja auch wirklich Überlegungen, das hat einen Grund, weil das ist einfach echt, wie das beeinflusst. Mhm. Also moralisch, auch politisch, es ist nicht lustig.
Aber
also von daher wussten meine Eltern Gott sei Dank nicht, was ich mit 16,5 und 17 und so in Wien getrieben habe. Aber sie haben gesagt, okay, halbes Jahr Zeit, wenn du es nicht schaffst, wenn du nicht was vorzuweisen hast, wenn du dir nicht auch Lehrer besorgst, dann kommst du nach Hause.
Mhm. Du hast vorher einen gespielten Witz erwähnt von der Ernie Mangold. Ich finde, dass was du, die Videos, die du mit deiner Frau machst, das geht ein bisschen in die Richtung gespielter Witz, manchmal Kompliment. Die Rubrik ist super, muss ich sagen. Letztens war sie ja Tanze Tango mit...
Adele und Ramon.
Ja,
Adele und Ramon.
Wie kommt
ihr auf Adele und Ramon, das ist... Ja, das ist aber als, also, wie kommen wir auf diese Dinge? Wir haben irrsinnig viel Spaß. Wir haben wirklich, das ist echt, also das ist ein ganz großes Element in der Beziehung mit der Ulig, das ist der Humor. Und das ist als, also sowas kannst du dir auch nicht wirklich, man kann nicht sagen, wir müssen uns heute was überlegen für Insta, wir müssen, ja, hast du nicht irgendwie, sondern irgendwie, da kommt das so Dinge und dann machen wir das. Und Adele und Ramon, die, das geht jetzt weiter. Das geht weiter.
Ja, bitte, ja.
Also das wird echt, also wir haben schon ein paar Sachen aufgenommen und in dem Moment, wenn wir immer so sagen, wenn wir die Sachen aufnehmen und müssen immer unterbrechen, weil wir selber so lachen.
Das heißt, es gibt mehrere Takes.
Doch, aber wir haben echt, die zwei sind echt geil. Da haben wir echt Spaß dran. Also das hat sich ja entwickelt in der Corona-Zeit.
Ja.
Und zwar war das eigentlich die Idee von der Ulig, die Ulig ist meine Frau, dass sie gesagt hat, also damals war sie es noch nicht.
Ja.
Damals ging es mir noch gut. Eigentlich war das so, dass sie gesagt hat, hey, Moment einmal, irgendwie den Leuten ist dann eingesperrt und irgendwie keiner kommt jetzt raus und lass uns doch irgendwas machen und nicht nur so, so Betroffenheitssachen, sondern einfach... Der Narr muss für das Volk aufspielen. Das ist seine Pflicht. Und dann fingen wir an, dieses Corona-Tagebuch zu machen. Und sie hat gesagt, also pass auf, wir nehmen da das Handy, stellen wir hin und wir setzen uns und dann reden wir was. Keiner wusste was. Und sie saß neben mir und ich habe nichts gesagt. Sie hat gesagt, ja, das ist meine Figur, es ist wie ein Beckett-Figur. Ich sage nichts, der leidet nur immer drunter. Weil die Überlegung war natürlich, wenn du einen Mann da sitzen hast, wie in einem Wife-Beater, und der sagt, was ist erst, hol mir das Bier jetzt, ich habe einen Durst, Alter. In der Corona-Zeit bin ich durstig. Nein, funktioniert nicht so, aber der Mann, der sozusagen da irgendwie so, ja, okay, mache ich mit und einfach nur Hilfe oder eigentlich da raus will, das funktionierte. Das ist echt lustig, wie das klappte. Und es war halt einfach ein Paar, das eingesperrt ist, also wie alle, und gesagt, eigentlich hätten wir Operngarten, na gut, machen wir uns die Oper zu Hause, und dann bitte, muss ich jetzt Opern, ja, dann wurde Carmen, er musste die Carmen singen, oder Ballett und diese Dinge. So entwickelte sich das. Das war niemand, wir konnten es auch überhaupt nicht ahnen, dass das so ein Erfolg, ich glaube, wir haben 50 solche Sachen gemacht. Ja. Also, ja, das war dann wirklich...
Zigtausende haben das gesehen, das sieht man.
Ja, ja, das war jeden Tag ein wirklicher, dann haben die Kinder schon mitgemacht. Ja, da gibt es so also die Astronauten, da waren die Kinder irgendwo oben an den Leitern und mussten dann irgendwie so fliegende Zwiebeln oder sonst irgendwelche Sachen. Also das war dann plötzlich so ein Familienbetrieb, weil wir konnten sowieso nicht hin irgendwo, und so hat sich das... Und dann war die Idee, das einfach weiterzumachen. Und so entstand dieser Kanal auch von der Ulig mit dem stillen Örtchen, mit diesem Talk, der am Anfang dreimal, dann zweimal in der Woche, jetzt ist es, glaube ich, einmal im Monat, weil das einfach zu viel dann ist. Ja? Also einfach auch von unserer Vorbereitung her. Aber dass sich Leute, auf der eine sitzt auf der Toilette und sie sitzt auf der Toilette und da war alles da. Ja? Von Strack Zimmermann bis Wotan Wilke Möhring. Da war... Also das Who is Who in Deutschland, saßen am Klo, die auf ihrem Klo und die Ulig auf ihrem Klo und ich war der Redakteur mehr oder weniger. Ja, aber das ist, und daraus entwickelte sich, wie gesagt, ein Bühnenprogramm, es entwickelte sich, wir haben eine Kochsendung gemacht, es entwickelte sich ein Kochbuch und letztendlich auch der Ulig-Shop, wo sie sozusagen ihre eigene... Mode, die sie entwickeln lässt, die sie herstellt und ihre Mode verkauft. Mhm. Also so
hat sie das entwickelt.
So hat sie das entwickelt. Ja. Und angefangen hat es mit dem Sag was.
Ich finde das mit den Wechseljahren super. Also das mit den Hitzewallungen ist
ja, das trifft uns Männer ja sehr, nicht?
Ja, genau.
Das ist unser Thema.
Aber hast du das wirklich in der Sauna?
Da lacht sie. Ja.
Wir haben da jemanden hinter uns, nämlich eine
Dame. Naja, du bist ja noch weit davon entfernt. Ja, aber ich kann dir das sagen, weil ich bin ja mittlerweile Spezialist drin. Und es gibt natürlich auch...
Ja.
Siehst du, er schaut sich das an.
Ja. Aber warst du da wirklich in der Sauna? Oder
ja, klar. Ja, schon. Also bei den, na, da war mal, wo wir da so schwitzen, das Ding.
Ja, genau.
Nein, da sind wir in der Duschkabine gewesen.
Ah, okay.
Ja, das war die Sauna. Alles homemade. Ja,
natürlich.
Also das musst du dir ja vorstellen, das ist ja bei uns manchmal so, ja, also, dass dann werden die, auf dem werden die Kinder ins Bett, ich sage, scht, geht's jetzt schlafen, es ist 12, es ist aus, ja, Schluss, ins Bett, wir müssen drehen. Dann werden die Rollläden runtergelassen. Das ist ja wie in einem Pornostudio, in einem illegalen. Und dann wird dann aufgenommen, ja. Also das ist, und wir haben auch eine Social-Novela mal gemacht, keine Telenovela, sondern eine Social, auch glaube ich mit 45 Folgen. Die hieß Geil, geh einfach ins Leben. Über Wright und Jennifer, ein Flugzeugpilot und eine Stewardess.
Also, ihr habt echt einen Spaß, kann man sagen.
Ihr habt echt einen Spaß und unsere Umgebung fragt sich immer, warum tut ihr euch das an? Das ist doch völlig, aber irgendwie, also es ist einfach lustig. Mhm. Es ist echt lustig, wir haben echt einen Spaß und es ist, und du kriegst ja kein Geld dafür. Mhm. Also für die Komplimente oder für Ramon, ja, und Anele, ja, oder für diese Social Novela,
ja.
Da hat ja auch Henning Baum, wer da alle mitgespielt hat, ja, der kam vorbei, Henning kam zum Essen vorbei, weil wir bei Freunden sind gesagt, gut, dass du da bist, pass auf, wir machen gerade Social Media, du kannst den Fitness-Trend spielen. Oh nein, muss das jetzt sein? So, ja, komm her, zack. Ein kleiner Schischkowitz, wer da alle mitgespielt hat, Götz Otto.
Ja, alle. Hat da irgendjemand Nein gesagt auch
mal? Nein, weil die fanden das alle cool und die hatten... Am Anfang ist ja das lustig, weil da hat ja jeder Künstler und jeder Schauspieler gesagt, oh, das ist so ein bisschen Fremdschirm. Ich sage, na, das ist Trash. Und Trash, das ist Ed Wood, ja, das ist Pink Flamingo, das ist, kann, verstehst du? Einfach bam. So muss man das machen. Also, ja. Also mein Agent zum Beispiel, wie wir am Anfang angefangen haben mit diesen ganzen Dingen, ich sage, oh, ob du dir da nicht schadest, ich weiß nicht, ich sage, fuck, ist doch völlig wurscht. Man muss es selber erstens nicht so wichtig nehmen und es gefällt vielen Leuten, viele Leute lachen und denen es nicht gefällt, die müssen es nicht anschauen.
Ja, so ist es, ja. Apropos anschauen, ich rede irrsinnig gerne in meinem Podcast über Filme, über die Lieblingsfilme meiner Gäste. Vielleicht kannst du aus dem Stegreif sagen, deine drei Top-Filme, Lieblingsfilme.
Meine drei Top-Lieblingsfilme. Ja. Ich bin ein unglaublicher Pate-Fan, muss ich sagen.
Ja. Also alle drei Teile.
Damit hat sich die Sache erledigt.
Danke. Nächste Frage.
Na, Pate finde ich einfach wahnsinnig gut. Also das erste Teil, Pate.
Ist einfach. Aber zweiter auch wahrscheinlich, oder? Oder nicht
ja,
so?
Ja, zweiter Teil auch. Dritter leider nicht. Aber die ersten zwei sind natürlich super. Dann, was ich... Unglaublich. Ich bin echt ein alter Scheißer. Novecento Bertolucci.
Wahnsinn, ja.
Oh, unglaublich schön.
Ein Epos.
Wahnsinn.
Bist du einer, der
Giuseppe Verdi ist tot. So, am Anfang, wie genial, nicht? Also eigentlich, weißt du, viele wissen, dass Giuseppe Verdi im 1900 gestorben ist. Wie führt der Mann diese Zeit ein? Er lässt einen Narren durch das Bild auf. Und sagt, Giuseppe Verdi ist tot. Und jeder weiß, Fast jeder. Ich hab's gewusst.
Aber bist du ein Fan von Epen? Also so zwei-, dreistündige Sachen?
Hätte ich jetzt fast gesagt Apokalypse. auch ein guter Film. Ja, das sind so Meisterwerke. Ja. Also, muss nicht unbedingt ein Epos sein. Mhm. Fellini, ich mag leider wirklich diese ganzen Visconti und Fellini-Sachen, die finde ich natürlich einfach wirklich zeitlos. Interessanterweise, dass es zum Beispiel Sachen gibt von Bergmann, die sind in die Jahre gekommen, auch einfach schnitttechnisch. Ja.
Ja.
Ich versuche ja meine Kinder immer cineastisch zu bilden und
weg vom Smartphone und weg von den schnellen Schnitten
und hatte das Erlebnis mit Ingmar Bergman bei meinen großen Kindern damals schon, die sind gut und da habe ich gesagt, ich musste zugeben, langsam geschnitten und vor drei Tagen habe ich mit meinen kleinen Kindern, mit der 10- und der 7-jährigen E.T. angesehen von Steven Spielberg und muss sagen, der Film ist schön, berührend. aber meine Kinder saßen daneben mit scharrenden Hufen. Wann geht's denn weiter? Ich hab's schon verstanden. Ja, wann geht's denn weiter? Und sie hatten nicht Unrecht. Also dieses da,
aber es halt trotzdem. Auch schon 1982 oder
glaube ich. Trotzdem ein wunderschöner Film. Im Gegenzug dazu habe ich mit meinen größeren Kindern, also mit dem, also als der zweite, 15 und 18, habe ich gesagt, so Freunde, heute wird angeschaut der weiße Hai. Darauf haben sie immer nachgesagt, ist der schwarz-weiß? Sage ich, nein, das ist nicht schwarz-weiß. Aber das ist ja aus dem vorigen Jahrhundert. Ja, möglich, möglich. Aber die waren so, die waren total gebannt. Und der weiße Hai, im Gegensatz zu E.T., E.T. ist von dem Schnitt her und von dem Tempo her noch immer ein total packender Film und echt super.
Stimmt.
Also, auch, ja. Also richtig, das, es gibt ein paar so Filme, die sind wirklich, die haben das
zeitlos.
Ja, zeitlos. Ja. Gut, Weißer Hai, kann ich dazu sagen, ist ein toller Film, also wirklich toller Film.
Da sind wir in Richtung Horror. Hast du, was war denn dein allererster Horrorfilm? Weißt du das noch?
Rosemary's Baby.
Das war wirklich dein erster Horrorfilm?
Mein erster Horrorfilm, Rosemary's Baby. Werde nie vergessen, haben wir heimlich angeschaut. Da gab es Ärger.
Wie alt warst du da?
Ich kann nicht sagen, lief im Fernsehen, wird es 7, 8, 9 oder 10 gewesen sein.
Das ist schon sehr cool,
wir sind total die Bilder noch, weiß nicht, das war echt beängstigend.
Ja.
Rosemary's Baby.
Hast du Ärger gekriegt?
Ja, habe ich Ärger gekriegt, weil da haben sie erwischt. Und ich bin aber dann nicht, dann habe ich immer so, weißt du, wenn du dann weggeschickt wirst und dann aber trotzdem wieder hereinschleichst und so durch die halb geöffnete Tür versuchst, das Ende mitzuerleben.
Ach so, du hast den ganzen Film gar nicht gesehen, oder
wie? Schon, ja klar, okay. Aber durch den Türspalt. Also. Was noch gruseliger war.
Moment, deine Eltern haben weitergeschaut, dich haben sie ausgeschickt.
Ja. Die sind dann dazugekommen. Ich saß alleine vom Fernsehen, kamen dann dazu, irgendwie so war die Geschichte. Ich weiß nur, dass ich die letzte Viertelstunde, die letzten 10 Minuten durch den Türspalt gesehen habe.
Auch gruselig, vor allem das Ende.
Ja. Wahnsinn, ui. Aber es gibt so wahnsinnig viele gute Filme. Also bin jetzt von dieser, also das haben wir jetzt diese Pate und
Aber hast du auch Guilty Pleasures, also jetzt nicht nur die Meisterwerke, sondern wo du denkst, okay, der Film ist jetzt vielleicht nicht Oscar-reif, aber ich mag ihn trotzdem.
Meinst du von meinen eigenen Filmen? Kann ich eine Liste? Da hätte ich ein paar. Jännerwein. Wer früher stirbt, ist länger tot.
Aber Jännerwein ist ein cooler Film.
Nee, Jännerwein ist ein super
Film. Mit Christoph Waltz.
Mit Christoph Waltz, ja. Und mit mir. Und wie ist der andere?
Ja, mehr Wandermeer.
Nein, das war einer der ersten wirklich großen Alpenwestern, ja, wilderer Western. Ja.
Ich kann mich an die Schlacht erinnern. Wie viele Leute waren wirklich bei der Schlacht?
Bei dieser Schlacht? Ja.
Das sieht aus, was
inszeniert hat, ist der Hans-Günther Bücking, leider gestorben dieses Jahr. Toller Kameramann. Und wir hatten keine Kohle. Und bei dieser Schlacht waren, glaube ich, 4 oder 5 Menschen beteiligt.
Irre, oder? Schaut, Wahnsinn, was man machen kann.
Wenn man Fantasie hat.
Ja. Und schaut noch deutlich mehr aus.
Ja, er schaut auch deutlich. Er erzählt dazu kurz eine Geschichte über wirklich geniale Kameraleute und über Vision. Es gibt die Szene, wo der Christoph Waltz und ich, also Christoph Waltz spielt den Föderl, heißt er, glaube ich, diese Rolle, und ich spiele den Jännerwein, wo der verfolgt wird, der Jännerwein, und er springt runter einer Schlucht und springt mehr oder weniger ins Wasser, der Isar ins Tiefe. Ja. Konnten wir ja nicht machen. Erstens war es saukalt, und dort so eine tiefe Stelle zu finden, wo dieser Fels, wo das gepasst hat, geht nicht. Das macht splittet es. Das heißt, man braucht eine Stelle, wo der Jännerwein auftaucht. Die war aber nicht zu finden. Außer, also der geniale Bücking sagt, Kinder, kein Problem. Wir treffen uns heute um 18 Uhr, um 19 Uhr nach Drehschluss bei mir im Hotel. Da gibt es einen Pool mit Gegenstromanlage.
Wirklich? Wie geil.
Und dann hat der schwarze Bahnen gelegt in das Wasser drunter, hat Licht aufgestellt, hat die Gegenstromanlage eingeschaltet und hat gesagt, genau hier, bei diesem Punkt, hier ist es nur, hier ist es richtig, da musst du auftauchen.
Und das ist dann im Film.
Ich habe aufgedacht. Und du siehst uns reinspringen in den Film, du siehst auftauchen, du siehst mich und den Dings da rausgehen. Der Fluss hat dieselbe Farbe, dieselbe Geschwindigkeit wie das, was wir im Pool gemacht haben.
Das war im Swimmingpool in einem Hotel.
Genau.
Auch das ist Film, aber das ist großartig.
Auch das ist Film, ja. Aber das kann Film, das ist toll. Mhm. Also Film ist halt einfach, lebt von der Projektion von dem, was der Zuschauer sieht. Es lebt von Schnitt, von deinem Also das ist schon beeindruckend. Deswegen weiß ich, dass ich als Schauspieler bin im Film, ganz egal, ob das Kino oder Fernsehen ist, ja, bin ich ja nur ein Teil eines großen Gebäudes, ein Teil eines Uhrwerks, eines Rädchens, weil wenn die Kamera nicht passt, dann kann ich mir einen Wolf spielen. Wenn der Ton das nicht aufzeichnet oder schlecht ist, dann ist es kacke, kann das dann vielleicht auch im Studio machen. Aber auch da brauchst du die Leute, die das richtig mischen, weil sonst klingt das nicht gut. Der Schnitt, was der Schnitt alles machen kann. Einer meiner ersten Filmerlebnisse war ein Film, man war noch sehr jung, das hieß Die Spitzen der Gesellschaft, Regie führte Franz Nowotny.
Ein enfant terrible.
Ja. Ich habe immer Patienten am Set gehabt. Und schon früh. Aber das war, mit dem verstand ich mich sehr gut. Die Spitze der Gesellschaft war, der Franz hatte immer so politische Filme auch gemacht, und das war über den Norikum-Skandal. Okay. Ja. Die älteren Hörer werden das wissen, die anderen werden nachgoogeln, bitte. Ja? Norikum-Skandal.
Mit C.
nicht zu verwechseln mit dem Shishu. Der heißt anders. Und auf jeden Fall hatte ich da eine Szene, da schaute ich raus aus dem Fenster, und eigentlich war das eine Liebesszene, ja, wo ich da sehnsuchtsvoll aus dem Fenster rausschaue, und an diese Frau denke, die gespielt wurde von Nadja Brunkhorst. Die Älteren unter uns werden wissen, wer Nadja Brunkhorst ist. Die spielte Christiane F., Wir Kinder vom Bahnhof zu, in der ersten Fassung, in der alten, Uli Edel, genau.
Bernd Eichinger hat produziert.
Genau, Uli Edel. Ja, mit dem Uli Edel kann er noch was erzählen. Mit dem einen tollen Film gemacht. Ein unverwüstlicher, toller Regisseur. Wahnsinn, der auch mit seinen über 70 Jahren für alles noch kämpft, was er im Bild haben will. Wir machten Unterm Birnbaum, machte ich mit dem. So, auf jeden Fall schaute ich weitwund aus diesem Fenster, voll Liebe erfüllt, ja, und dachte an die Kollegin Nadja Brunkhorst, also an die Figur, die sie spielte. Ja. Geschnitten war das dann so, dass ich schaute aus dem Fenster, und wie ein Visionär bringt sich meine Mutter im Pool um.
Okay.
Ja, das war einfach dagegen geschnitten. Und auch dieser Blick passte fantastisch.
Alles klar. Und jetzt noch die Geschichte schnell zu Uli Edel.
Uli Edel war einfach mit dem, machte ich Unter Birnbaum, und das war auch einer, also der Uli, glaube ich, der war 75 oder so. Mhm. Ist noch gar nicht so lange her. Und der einfach, das ist ein Regisseur, der kämpft auch bis zum Schluss. Und da haben wir dann schon so, man darf das gar nicht laut erzählen, aber das ist, wir haben dann Sachen schon geheim gedreht, weil er wusste, der Produzent, der will das nicht, dass das gedreht wird. Es ist aber dann im Film drin, und am Ende des Tages hat sich der Produzent bei dem bedankt, sagt er, du hast recht gehabt. Gott sei Dank haben wir das gedreht, weil das war ganz, ganz wichtig für den Film. Also das sind die Künstler, die Visionäre, die Kreativen, die oft schon einen Plan haben oder den Film vor sich sehen und es dann auf ihr Risiko nehmen und auch umsetzen. Und manchmal klappt es und manchmal klappt es nicht, aber so ist es im Leben.
Ja. Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Fritz Karl.
Danke dir.
TV Media. So habe ich das noch nie gesehen.